Vorschlag ist, dass wir ohne Pause durcharbeiten, dafür ein bisschen früher dann aufhören. Das gibt Ihnen die Möglichkeit, vielleicht noch ein verspätetes Frühstück in unserer schönen neuen Mensa einzunehmen oder hier beim Alfredo einen Kaffee zu trinken. Die Agenda des heutigen Tages sieht so aus, meine Damen und Herren, dass wir zunächst einmal eine kleine Wiederholung machen dessen, was wir in der letzten Stunde gemacht haben. Ganz kurz nur damit wir noch einmal alles zusammenfassen, was wichtig ist. Dann geht es darum, uns die Struktur des Moleküls der Woche anzusehen. Ich habe mir lange überlegt, welches Molekül suche ich aus für das Molekül der Woche. Nun, nachdem ich selbst Opfer der Aschewolke über Europa geworden bin und deshalb auch vorgestern nicht nach Zürich kommen konnte, habe ich mir gedacht, Fliegen, muss ich irgendwas aussuchen, was mit Fliegen zu tun hat. Und ich bin dann auf ein Molekül gekommen, ein körpereigenes Molekül mit dem schönen Namen Melatonin. Jetzt ist die Frage, was hat Melatonin mit Fliegen zu tun? Melatonin, meine Damen und Herren, wird weltweit unter anderem eingesetzt zur Behandlung von Schlafstörungen nach langen Flugreisen. Stichwort Jetlag. Synchronisation des Tag-Nacht-Rhythmus mit Hilfe von Melatonin. Da gibt es ganz gute klinische Studien, die zeigen, das kann man einsetzen, das hilft. Und darüber hinaus ist das Melatonin eine körpereigene Substanz, die in der Zirbeldrüse gebildet wird. Und die Struktur dieses Melatonins ist nicht uninteressant und die schauen wir uns heute an. Dann, meine Damen und Herren, werden wir vielleicht auch die eine oder andere Frage aus dem ersten Abschnitt der pharmazeutischen Prüfungen im Kontext des Stoffes, den wir besprechen, auch erarbeiten. Und das Thema, das uns heute und wohl auch noch in der nächsten Woche beschäftigen wird, ist das Thema Kohlenwasserstoffe, Alkane, Alkene und Alkine. Meine Damen und Herren, ganz kurz ein Blick zurück. Wir haben in der letzten Vorlesung uns intensiv mit der Frage des Hybridisierungskonzeptes auseinandergesetzt und haben verstanden, dass das Thema SP3-Hybridisierung, SP2-Hybridisierung und SP-Hybridisierung ganz zentral ist für das Verständnis der Struktur von organischen Molekülen. Die dreidimensionale Struktur von organischen Molekülen kann nur verstanden werden, wenn wir verstehen, dass der Kohlenstoff vierbindig ist, dass der Kohlenstoff aber sich auch präsentieren kann in den verschiedensten Formen der Geometrie. Tetraedrisch, vierbindig, Bindungswinkel 4 mal 109 Grad, trigonal planar, SP2 hybridisiert. SP-hybridisiert, lineare Anordnung der beiden SP-Hybridorbitale, die zur Bildung von Einfachbindungen befähigt sind. Wir haben hier schöne Beispiele kennengelernt, das Methan, Formaldehyd, Kohlendioxid. Formaldehyd, noch einmal wichtig, der erste Vertreter aus der Gruppe der Aldehyde, der kleinste Vertreter aus der Molekülklasse der Aldehyde, das Methan, ein wichtiger Vertreter aus der Klasse der Alkane, unter Normalbedingungen ein Gas. Alkane liegen, wenn sie kurzkettig sind, unter Normalbedingungen als Gas vor. Ganz kurz hier eine Charakterisierung wichtiger Parameter von Einfach-, Doppel- und Mehrfachbindungen, meine Damen und Herren. Mir geht es an der Stelle nicht darum, dass Sie Zahlen auswendig lernen. Das ist boring und bringt uns keinen Schritt weiter, aber wir sollen bestimmte Dimensionen einschätzen können. Nun, dass eine Einfachbindung, eine CC-Einfachbindung dadurch charakterisiert ist, dass wir eine Überlappung von zwei SP3-Hybridorbitalen haben, das haben wir schon gut festgestellt. Doppelbindung sind es SP2-Hybridorbitale und bei der Dreifachbindung SP-Hybridorbitale. Die Bindungswinkel haben wir auch diskutiert. Worum es mir jetzt vor allem auch geht, meine Damen und Herren, ist darauf hinzuweisen, dass wir hier auch erkennen an den Zahlenwerten, dass Einfachbindungen länger sind als Doppelbindungen und diese wiederum länger als Dreifachbindungen. Das heißt, wir haben es beim Übergang von den Alkanen zu den Alkenen, Alkinen, wenn wir also Einfachbindung, Doppelbindung und Dreifachbindung berücksichtigen, es zu tun mit einer Verkürzung, des Abstandes zwischen den Atomen. Dreifachbindungen, meine Damen und Herren, sind relativ selten bei Arzneistoffen zu finden. Das kann man ganz allgemein einmal festhalten. Während Doppelbindungen und Einfachbindungen natürlich sozusagen permanent auftreten in allen Molekülen, also sind Dreifachbindungen in Arzneistoffen eher selten. Es gibt eine Wirkstoffklasse oder einen Indikationsbereich, wo Arzneistoffe eingesetzt werden, die ganz charakteristisch über eine wichtige Dreifachbindung verfügen. Und das sind Wirkstoffe zur Behandlung von Morbus Parkinson, Schüttellähmung. Und da möchte ich Sie ermuntern, selbst einmal auch die Strukturen zu suchen für zwei Wirkstoffe, die in der Therapie des Parkinson eingesetzt werden. Und das ist einmal das Selegilin und auch das Asagilin. Nicht, dass Sie diese Strukturen auswendig lernen oder sonst irgendwas. Nein, schauen Sie einfach nach, suchen Sie die chemischen Strukturen dieser beiden Wirkstoffe, Selegilin und Rasagilin, insbesondere unter dem Gesichtspunkt, dass diese beiden Wirkstoffe über Dreifachbindungen verfügen, die für den molekularen Wirkmechanismus auch wichtig sind. Das werden Sie zu einem späteren Zeitpunkt erfahren. Ein entscheidender Punkt, meine Damen und Herren, ist, darf ich vielleicht um drei Stifte bitten, ja, haben Sie mir die, oder vier, haben Sie aber Stifte auch, die Sie zur Verfügung stellen können? Perfekt, ja, das sind wunderbar. Nehmen Sie die einfach immer mit, weil das, kann ich noch einen? Ja, so. Wir müssen eines realisieren, meine Damen und Herren, dass wenn wir eine CC-Einfachbindung haben, dann haben wir natürlich um diese CC-Einfachbindung freie Drehbarkeit. Freie Drehbarkeit. In diesem Zusammenhang möchte ich Sie auch ermuntern, regelmäßig die Lehrveranstaltungen von Professor Stark auch zu besuchen, Stereochemie und Nomenklatur, weil die Stereochemie, auch der Alkane, wird von Professor Stark besprochen. Was wir hier festhalten müssen, meine Damen und Herren, ist der Punkt, dass sobald wir eine Doppelbindung im System haben, meine Damen und Herren, ist es mit der freien Drehbarkeit vorbei. Ja? Doppelbindung und Dreifachbindung, da ist nichts mehr mit der freien Drehbarkeit. Das heißt, wir haben hier dann stereochemische Verhältnisse, die dann genau zu beschreiben sind. Wir halten fest, Doppelbindung, Dreifachbindung, Einschränkung der freien Drehbarkeit. War das jetzt von mir oder? Ja. Haben Sie das jetzt sozusagen in meine Richtung geworfen? Eine kleine Sprengfalle? So, bitte sehr. So, das wollen wir mitnehmen, meine Damen und Herren, und das werden wir an verschiedenen Stellen auch noch brauchen. Jetzt das Molekül des Tages, meine Damen und Herren, Melatonin. Ein chemisches Tag-Nacht-Signal wird in der Zirbeldrüse gebildet und ist für die Synchronisation des Tag-Nacht-Rhythmus von entscheidender Bedeutung. Deshalb finden wir auch in der Nacht hohe Konzentrationen von Melatonin im Plasma und am Tag niedrige. Dieser Stoff, dieser körpereigene Stoff Melatonin, meine Damen und Herren, wird auch als Arzneimittel eingesetzt, beziehungsweise müsste man korrekter sagen, als Arzneistoff. Und dieser Arzneistoff Melatonin, meine Damen und Herren, wird als Hypnotikum eingesetzt, als Schlafmittel. Nun, was zeichnet dieses Melatonin aus? Eine ganz konkrete Struktur, die durch verschiedene Besonderheiten charakterisiert ist. Wir können uns hier auch wieder auf die Suche machen, meine Damen und Herren, nach funktionellen Gruppen. Und ich will Sie an der Stelle fragen, erkennen Sie bereits etwas, was Ihnen bekannt vorkommt? Wer hat eine Idee? Sie haben eine Idee. Sie heißen?
Anne.
Wir haben wieder eine Säureamidgruppe, absolut richtig. Dieses Strukturelement, das jetzt von meinem Cursor sozusagen umrahmt wird, charakterisiert ein Säureamid. Völlig richtig, Anne. Und zwar ist das das Säureamid welcher Säure? Welche Säure haben wir hier zugrunde liegend? Wenn wir uns diesen Teil ansehen, diesen Teil, was kommt von der? Essigsäure. Das heißt, es ist ein Säureamid, das sich von der Essigsäure ableitet. Ganz genau. Welche weiteren funktionellen Gruppen haben wir noch? Wir haben ein Indolring-System. Bravo, absolut richtig. Das, was jetzt von meinem Cursor umrahmt wird, meine Damen und Herren, ist ein Indolring-System. Dieser Bizyklus, dieser zentrale Bizyklus, ist ein Indolring-System. Wunderbar. Sie können an der Stelle vermerken, als Hinweis für eine Vorlesung, die wir erst im Wintersemester hören werden, dass Indolsysteme durch die sogenannte Fischer-Indol-Synthese zugänglich gemacht werden können. Das ist eine wichtige Namensreaktion, die wir später kennenlernen werden, und zwar in allen Details. Aber dazu müssen wir uns erst wichtige Grundlagen erarbeiten. Das Indol-Ring-System wird durch eine Fischer-Indol-Synthese zugänglich gemacht. Was haben wir noch für funktionelle Gruppen, meine Damen und Herren? Ether, genau, wie heißen Sie? Patricia, Sie haben recht, eine Ether-Struktur haben wir hier. Und zwar haben wir hier einen Methylphenylether. Wunderbar. Das heißt, wir halten fest, dieses Melatonin ist charakterisiert durch einen zentralen Bizyklus. Und dieser zentrale Bizyklus ist ein Indol. Wir haben eine Seitenkette hier in Position 3. Wenn wir das beziffern, Sie werden das später noch ausführlich lernen, das ist die Position 1, 2, 3. Wir haben eine Seitenkette in Position 3 dieses Indol-Systems. Und da finden wir eine Aminoalkylstruktur, wobei das primäre Amin als Säureamid der Essigsäure vorliegt. Hier haben wir eine Ether-Struktur. Jetzt kommt eine weitere kleine Hausaufgabe, meine Damen und Herren. Und die lautet wie folgt. Unter Berücksichtigung der Struktur des Melatonins, schauen Sie bitte nach, recherchieren Sie die strukturellen Zusammenhänge zwischen Melatonin einerseits und dem biogenen Amin Serotonin andererseits. Und recherchieren Sie auch, meine Damen und Herren, von welcher Aminosäure sich Serotonin und Melatonin ableiten. Gut, ich will jetzt noch einmal ganz kurz auf das Melatonin eingehen und noch einmal den zentralen Heterozyklus. In den Fokus rücken. Und festhalten, meine Damen und Herren, dass dieser Bizyklus ein Indol-Grundgerüst darstellt. Und dieses Indol, meine Damen und Herren, kann man sich natürlich aufgebaut denken aus einem Sechsring dieser Struktur. Das wäre die Summenformel C6H6. Und dieses Ringsystem wird uns heute auch noch beschäftigen, spätestens in der nächsten Woche. Das ist nämlich das Benzenmolekül, das eben gebaut ist, aus 6 Kohlenstoffen aufgebaut ist, die alle mitsamt SP2 hybridisiert sind, woraus sich die planare Struktur des Gesamtmoleküls ergibt. Und wir werden später sehen, dass dieses Molekül dadurch charakterisiert ist, dass wir hier ein System haben von 6 delokalisierten Pi-Elektronen, eine Pi-Elektronenwolke, die Eigenschaften dieses Moleküls besonders ausmachen. Das heißt, wenn wir dieses Molekül Indol gedanklich auseinanderschneiden, dann generieren wir einen 6-Ring, das ist das Benzen, und wir kommen auch zu einem 5-Ring, den ich jetzt an dieser Stelle umdrehe. Und dieser 5-Ring, der hat auch einen eigenen Namen, und das ist das Pyrrol. Und Pyrrole sind wichtige Ringe, die sich in vielen Natur- und Arzneistoffen finden. Das heißt, das Indol-Ring-System ist aufgebaut aus einem Benzen und einem Pyrrol. Auch an der Stelle, meine Damen und Herren, können Sie einen Hinweis machen. Für später. Pyrrole lassen sich auf die verschiedenste Art und Weise darstellen. Es gibt allerdings eine wichtige Namensreaktion, die für Sie besonders wichtig ist, und das ist die sogenannte Pal-Knorr-Reaktion, die zum Aufbau ganz spezieller Pyrrole dient. Und diese Reaktion werden wir zu einem späteren Zeitpunkt auch kennenlernen, weil sie wichtig ist. Unter anderem für den Aufbau dieses Pyrrolring-Systems. Das Indol-System, meine Damen und Herren, das wir hier sehen, wird aufgebaut über eine Fischer-Indol-Synthese. Das wollen wir hier vielleicht ganz kurz auch noch einmal festhalten. Die genauen Details zu einem späteren Zeitpunkt. Ja, jetzt ganz kurz so ein paar allgemeine Überlegungen, damit wir immer besser und tiefer in den Stoff einsteigen. Was ist ein Molekül, meine Damen und Herren? Da können wir auch einmal fragen, wie kann man das so ein bisschen charakterisieren mit wenigen Sätzen. Ein Molekül ist eine Gruppe von einer begrenzten Anzahl von Atomen, die durch kovalente Bindungen miteinander verbunden sind. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Kovalente Bindungen, nicht ionische Bindungen. Wir sprechen nicht von Natriumchlorid oder Bariumsulfat oder, was könnt ihr jetzt noch nehmen, Magnesiumchlorid. Ja, hier haben wir keine Ionen, sondern Atome, vor allem Kohlenstoffatome, die am Aufbau des Grundgerüstes beteiligt sind, die über kovalente Bindungen verbunden sind. Mal ein wichtiger Punkt an der Stelle. Kleines gedankliches Experiment, meine Damen und Herren. Sie hätten vor sich Kochsalz, Natriumchlorid und Rohrzucker. Beides weiße kristalline Pulver. Es gäbe natürlich viele Möglichkeiten, herauszufinden, was das eine und das andere ist. Wenn Sie sicher wissen, dass das eine Kochsalz ist und das andere Rohrzucker, dann dürfen Sie natürlich was machen? Probieren. Das eine schmeckt süß, das andere salzig. Aber stellen Sie sich mal vor, Sie hätten diese Möglichkeit nicht. Sowohl Natriumchlorid als auch Saccharose werden in einer kristallinen Form, die es nicht erlauben würden, das zu unterscheiden. Sie könnten das ganz einfach wodurch auch unterscheiden? Durch, ich habe schon gehört, durch Erhitzen. Ja? Zum Beispiel Schmelzpunktbestimmung. Da würden wir was feststellen, ohne dass wir jetzt die genauen Schmelzpunkte natürlich kennen. Wo liegen die Schmelzpunkte deutlich niedriger? Bei Salzen oder bei organischen Molekülen? Wer hat eine Vorstellung? Bitte. Bei den organischen Molekülen liegen die Schmelzpunkte im Vergleich zu Salzen erheblich niedriger. Die Zusammenhalte der Moleküle untereinander, die Kräfte, die den Zusammenhalt ausmachen, sind deutlich geringer ausgeprägt als bei Salzen, wo die ionische Wechselwirkung sehr stark ist. Das heißt, meine Damen und Herren, so ein typisches organisches Molekül schmilzt in einem Temperaturbereich, ich sage jetzt einmal grob formuliert, zwischen 50 und 300 Grad. Da finden sich die allermeisten der organischen Moleküle, die unter Normalbedingungen kristallin sind. Wenn sie kristallin sind, dann schmelzen die in diesem Bereich. Es gibt keine organischen Moleküle, die über 500 Grad schmelzen. Bei Salzen ist das nichts Ungewöhnliches. Die haben natürlich da oben irgendwo einen Schmelzpunkt. Eher noch höher. So. Gut. Welche Typen, meine Damen und Herren, von Molekülen gibt es? Ich sage jetzt einmal stabile Moleküle. Stabile Moleküle wäre das Melatonin. Überhaupt keine Frage. Melatonin können Sie lagern bei Zimmertemperatur. Das hält sich, da passiert nichts. Wenn das in kristalliner Form vorliegt, hält sich das über Wochen, Monate, Jahre. Da tut sich nichts. Wenn Feuchtigkeit dazukommt, dann kann es Probleme geben. Dann zersetzt sich das Melatonin. Aber ansonsten ist es stabil. Was gibt es noch? Meine Damen und Herren, es gibt vor allem, und das ist für uns auch wichtig, reaktive Zwischenprodukte, die Molekülcharakter haben. Reaktive Zwischenprodukte. Und das eine oder andere Beispiel, meine Damen und Herren, möchte ich hier aufführen. Reaktive Zwischenprodukte organischer Reaktionen, also Zwischenprodukte, die entstehen, wenn beispielsweise Moleküle miteinander reagieren. Das sind zum Beispiel Radikale. Radikale kennen Sie schon. Ja? Was zeichnet ein Radikal aus? Und wo haben wir eins kennengelernt? Wer erinnert sich noch? Ein Reagenz aus dem ersten Semester, das... Ja, Fentons Reagenz, ganz genau. Wissen Sie noch, wofür Sie das eingesetzt haben? Der Drahtnachweis. Wissen Sie noch, was Sie da eingesetzt haben? Beim Fentons Reagenz. Ich schreibe... Ich sage es Ihnen gleich, aber ich finde das klasse, dass Sie das wissen. Fentons Reagenz ist ein Reagenz zum Nachweis von Tartrat und Weinsäure. Sie haben eingesetzt Eisen-2-Sulfat, Ammonium-Eisen-2-Sulfat, das morsche Salz, und H2O2, Wasserstoffperoxid. Und bei dieser Reaktion entsteht ein OH-Radikal. Das ist wichtig. Nicht zu verwechseln mit dem Hydroxidion. Das Hydroxidion, meine Damen und Herren, hat diese Struktur. Das OH-Radikal imponiert wodurch? Durch ein ungepaartes Elektron. Radikale, meine Damen und Herren, sind wichtige Zwischenprodukte organischer Reaktionen. Radikale haben große Bedeutung, nicht nur in der Chemie, sondern auch in der Physiologie, in der Pathophysiologie. Es gibt Krankheitszustände, meine Damen und Herren, wo es zum vermehrten Auftreten von Radikalen kommt. Das ist schädlich. Deshalb hat unser Körper auch ein System entwickelt zum Abfangen von Radikalen. Radikale, charakterisiert durch das Auftreten ungepaarter Elektronen. Wir werden über Radikale noch ausführlich sprechen, können aber an der Stelle festhalten, Radikale sind sehr reaktiv und neigen dazu, entweder untereinander zu reagieren, Rekombination von Radikalen, um den radikalischen Zustand aufzuheben. Es gibt nur wenige stabile Radikale, aber sonst sind die sehr, sehr reaktiv. Dann haben wir als weitere wichtige reaktive Zwischenprodukte Radikalkationen, Radikalanionen und auch Carbene. Haben Sie schon mal den Begriff Carbene gehört? Carbene braucht man auch. Nun, was sind Carbene? Ich schreibe mal ganz allgemein auf die Tafel. Carbene imponieren durch einen Kohlenstoff. Carbene, Kohlenstoff. Dann haben wir ein freies Elektronenpaar. Und wir haben zwei Sigma-Bindungen zu zwei weiteren Bindungspartnern. Das ist auch ein ganz bestimmter Molekültyp, Carbene. Was fällt denn bei den Carbenen auf, meine Damen und Herren? Wenn wir uns dieses allgemeine Carben uns ansehen mit anderen Kohlenstoffverbindungen. Was ist das Charakteristische und Besondere, meine Damen und Herren? Wenn Sie einmal den Fokus richten auf die Frage, wie viele Elektronen sehe ich denn da? Wie heißen Sie? Britta? Die Oktettregel ist nicht erfüllt. Können Sie das ein bisschen präzisieren, Britta?
Ja,
er
hat ja nur sechs Elektronen.
Ja, sechs Elektronen, das ist der Punkt. Das heißt, wir haben hier eine Klasse von Molekülen vor uns, die dadurch imponiert, dass wir einen Elektronenmangel haben. Ja, einen Elektronenmangel. Elektronensextet. Britta, Carbene, sind die dann elektrophil oder nukleophil? Elektrophil, die suchen natürlich nach Elektronen, wenn sie so wollen. Ja? Carbene sind auch reaktive Zwischenprodukte, die durch ein Elektronensextet charakterisiert sind. Genaue Details kommen auch noch zu einem späteren Zeitpunkt. Und die elektrophile Eigenschaften aufweisen. Prima. Carbene sind wichtig, meine Damen und Herren, aus den verschiedensten Gründen werden wir noch besprechen. Dann haben wir Carbeniumionen und Carbanionen. Nun, was ist ein Carbanion? Das will ich vielleicht an der Stelle auch kurz erhellen. Ein Carbanion, ich mache jetzt vielleicht Folgendes, ich mache das ein bisschen allgemeiner. Dieser Rest, meine Damen und Herren, den Sie hier sehen, in allgemeiner Form, findet sich in den verschiedensten Molekülen wieder. Und dieser Rest, der kann bezeichnet werden als Acetylrest. Und was zeichnet diesen Acetylrest aus, meine Damen und Herren? Wir haben als funktionelle Gruppe hier welche Gruppe? Die haben wir auch schon kennengelernt, als wichtige, zentrale funktionelle Gruppe organischer Moleküle. Carbonylgruppe, genau. Und diese Position, meine Damen und Herren, das ist der Carbonylkohlenstoff, das wissen wir bereits. Das ist die Alpha-Position zum Carbonylkohlenstoff. Und wir wollen festhalten, ohne dass wir jetzt alle Details besprechen, der Kohlenstoff ist wie geladen vom Carbonylkohlenstoff, der Carbonylkohlenstoff? Partiell negativ oder positiv? Positiv. Damit übt der Carbonylkohlenstoff was aus? Einen Elektronenzug oder einen Schub? Ja, das war jetzt eine typisch österreichische Antwort, ja? Jein. Die Carbonylgruppe übt einen Elektronenzug aus. Das heißt der Carbonylkohlenstoff. Meine Damen und Herren, die Tatsache, dass der Carbonylkohlenstoff partiell positiviert ist, bedeutet einen Elektronenzug, insbesondere natürlich jetzt hier auf diese Bindung. Und das, meine Damen und Herren, führt zu einer Erhöhung der CH-Azidität der alphaständigen Methylgruppe hier. Das heißt, meine Damen und Herren, mit Hilfe von Basen, die ich jetzt ganz allgemein hier formuliere, kann eine solche alphaständige Methylgruppe deprotoniert werden. Und wir erhalten auf diese Art und Weise ein Carbanion. Es gibt eine Reihe vieler anderer Carbanion, aber das wäre so ein Beispiel für ein Carbanion. So, was haben wir noch, meine Damen und Herren? Ja, Begriffe, die uns immer wieder begegnen und die wir an der Stelle auch beispielhaft noch einmal uns ansehen wollen. Ich fange jetzt einmal hier unten an. Radikal, weil wir das gerade hatten. Ein Atom oder Molekül? Atom oder Molekül? Mit einem oder mehreren ungepaarten Elektronen. OH-Radikal hatten wir schon. Oder das wäre das Alkoxy-Radikal. Entscheidend ist hier ein oder mehrere ungepaarte Elektronen. Charakteristisch für Radikale. Was ein Kation ist und ein Anion, wissen Sie bereits, brauche ich nicht näher zu erläutern. Aber die Begriffe Elektrophil bzw. Nukleophil sind für uns von entscheidender Bedeutung. Bleiben wir mal bei den Elektrophilen. Ein Elektrophil muss nicht notwendigerweise geladen sein, aber es kann geladen sein. Und wenn es geladen ist, ist es ein Ion oder ein Molekül mit einer Elektronenlücke. Wir haben solche Elektrophile bereits an mehreren Stellen kennengelernt. Heute Carbene. Aber erinnern Sie sich noch beispielsweise an dieses NO2+. Weiß noch jemand, woher das kommt oder wie das entsteht? Wer war das? Aus der Nitriersäure, ja, das ist richtig. Sie haben einen kleinen Wissensvorsprung, ich sehe das schon. Das NO2+ ist das Nitrylkation. Und dieses Nitrylkation entsteht aus der Salpetersäure und ist ein Elektrophil. Philos, der Freund, sucht Elektronen. Und dann haben wir diese charakteristischen Elektronenmangelverbindungen wie Bortrifluorid, wie Aluminiumtrichlorid, die eben auch sich dadurch auszeichnen, dass sie Elektrophile sind. Bei den Nukleophilen, meine Damen und Herren, wollen wir festhalten, ein Nukleophil zeichnet sich dadurch aus, dass es nicht notwendigerweise geladen ist. Es kann auch ein Neutralmolekül sein. Aber in jedem Fall verfügt ein Nukleophil über ein oder mehrere freie Elektronenpaare. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Ein Nukleophil muss nicht geladen sein, kann geladen sein. In jedem Fall verfügt es über ein freies Elektronenpaar. Beispiele hierfür, das Hydroxidion, meine Damen und Herren, das Sie hier sehen, ist ein Sauerstoffnukleophil, das dadurch charakterisiert ist, dass wir hier um diesen Sauerstoff herum drei freie Elektronenpaare haben, was das Hydroxidion nicht nur als Base charakterisiert, das Hydroxidion ist ja eine Base, sondern auch als Nukleophil. So ein Einstieg in die organische Chemie, meine Damen und Herren, ist ja nicht wirklich ganz einfach, muss man ja sagen. Ja? Das ist ja ein Sprung ins eiskalte Wasser. Auf der anderen Seite bereitet dieser Sprung meistens große Freude, ich hoffe auch bei Ihnen. Und trotzdem bleibt festzuhalten, dass wir gerade im Bereich der organischen Chemie viele Sachverhalte auf einmal haben, mit denen man konfrontiert ist. Und eine Sache ist immer ganz nützlich, eine gewisse Systematik hineinzubringen. Einerseits, was die Frage betrifft, welche funktionelle Gruppen gibt es in der organischen Chemie, welche Reaktionsmechanismen gibt es in der organischen Chemie und welche Molekülklassen gibt es in der organischen Chemie. Und ein Ansatz, um die verschiedenen Stoffklassen in der organischen Chemie zu charakterisieren, einen Ansatz sehen Sie hier. Und dieser Ansatz geht davon aus, dass man sagt, okay, es gibt ganz viele organische Moleküle. Aber ein Trennstrich, eine Trennlinie betrifft die Frage, ob diese Moleküle zyklisch oder nicht zyklisch sind. Das heißt, wir können sagen, es gibt azyklische Verbindungen oder zyklische Verbindungen. Damit hätten wir mal eine erste Charakteristik der verschiedenen Molekülklassen der organischen Chemie gemacht. Wenn wir bei den azyklischen Verbindungen bleiben, dann können wir sagen, okay, da wissen wir schon ein bisschen was. Wir wissen, es gibt Kohlenwasserstoffe. Sie haben sich ja mit den Summenformeln ganz sicher schon auseinandergesetzt, die nur über CC-Einfachbindungen und CH-Einfachbindungen verfügen. Das sind die Alkane. Und dann gibt es sogenannte ungesättigte Kohlenwasserstoffe. Ungesättigt heißt das Auftreten von Mehrfachbindungen. Dazu zählen die Alkene und die Alkyle. Das ist typisch für diese azyklischen Verbindungen. Dann, meine Damen und Herren, gibt es eine ganze Reihe von zyklischen Verbindungen. Und da kann man dann die nächste Weggabelung einziehen, indem wir nämlich sagen, okay, bei den zyklischen Verbindungen gibt es solche, die nur aus Kohlenstoffen bestehen, wo die Ringe nur aus Kohlenstoffen bestehen. Und das sind dann sogenannte Karbozyklen. Das sagt der Name schon, Karbozyklen. Oder es sind andere Atome beteiligt, andere Elemente als Kohlenstoff, dann sind es Heterozyklen. Bleiben wir bei den Karbozyklen, meine Damen und Herren, ganz kurz. Da möchte ich zwei Karbozyklen in den Mittelpunkt drücken, die von Interesse sind. Das wäre einmal dieses Molekül und noch einmal eines, das bereits an der Tafel steht, aber aus Gründen der Übersichtlichkeit hier noch einmal aufgeführt wird. Das haben wir kennengelernt als Molekül mit der Summenformel C6H6. Und wir haben festgehalten, es ist dieses Molekül das Benzen. Dieses Benzen unterscheidet sich signifikant von diesem Sechsring. Auch hier haben wir einen Sechsring. Dieser Sechsring sieht aber ganz anders aus. Wie könnte man diesen Sechsring charakterisieren, beziehungsweise wie könnten wir die Kohlenstoffe, die am Aufbau dieses Sechsrings beteiligt sind, charakterisieren? Was fällt uns dazu ein? Wo ist die Patricia? Patricia, fangen Sie gleich an. Genau. Jeder Kohlenstoff ist nicht nur mit zwei Kohlenstoffen verbunden, sondern auch mit zwei Wasserstoffen. Jede einzelne Einheit kann als Methyleneinheit bezeichnet werden. Erster Punkt, sehr richtig. Patricia, machen wir weiter. Wir haben Kohlenstoffe, die sp3 hybridisiert sind. Würden Sie jetzt aus dem Bauch heraus antizipieren, dass das Zyklohexan, und darum handelt es sich, auch planar wie eine Nordseeflunder gebaut ist, wie beim Benzen? Nein. Wir wollen festhalten, meine Damen und Herren, die dreidimensionale Struktur bei diesem Zyklohexan ist ganz anders. Wir werden das zu einem späteren Zeitpunkt noch besprechen. Ja? Also, und ein wichtiger Punkt, meine Damen und Herren, ist, dass dieser Ring Zyklohexan ist ein sogenannter Alizyklus, während das Benzen ein aromatischer Karbozyklus ist. Was das bedeutet, aromatisch werden wir ziemlich bald kennenlernen. Hier wollen wir festhalten, ist das aromatische System, das aromatische Molekül Benzen durch ein delokalisiertes Pi-Elektronensystem bestehend aus 6 Pi-Elektronen charakterisiert. Bei den Heterozyklen, meine Damen und Herren, gibt es auch natürlich Unterscheidungsmerkmale, Es gibt sogenannte gesättigte Heterozyklen, es gibt ungesättigte Heterozyklen und es gibt aromatische Heterozyklen. Und auch das möchte ich, meine Damen und Herren, anhand dreier Beispiele ein bisschen näher bringen. So, Sie sehen, wir haben hier 1, 2, 3, 5 Ringe aufgezeichnet, die ohne Wenn und Aber in die große Gruppe der heterozyklischen Verbindungen gehören. Und irgendwie haben sie eine gewisse Ähnlichkeit. Ist überhaupt keine Frage. 5 Ring, ein Stickstoff, trotzdem gibt es hier Unterschiede. Zunächst einmal wollen wir festhalten, dass bei dem linken der drei gezeigten Moleküle wir eine gewisse Ähnlichkeit haben zu diesem Benzen. Warum? Es handelt sich auch hier um ein System, das aromatisch ist und das dadurch imponiert, dass wir ein delokalisiertes System von 6 Elektronen haben, wobei eines dieser oder zwei dieser Elektronen diesem freien Elektronenpaar hier am Stickstoff entsprechen. Das heißt, dieses Molekül, meine Damen und Herren, das wir hier sehen, ist ein 5-Ring-Heterozyklus, der aromatisch ist. Und wie wir dieses Molekül bezeichnen, das wissen wir schon, das ist ein Pyrrolring. Pyrrole sind aromatisch. Wenn wir uns dieses Molekül ansehen, hier in der Mitte, dann fällt auf, dass im Vergleich zum Pyrrol eine Doppelbindung sozusagen weg ist. Das heißt, wir können sagen, dass wir hier ein partiell hydriertes Pyrrol vorliegen haben. Und zwar ein Dihydropyrrol. Diese Doppelbindung ist hydriert, zeichnet sich dadurch aus, dass wir, also der Unterschied sind hier zwei Wasserstoffatome. Dihydropyrrol. Und wenn wir uns das hier ansehen, wäre das natürlich dann was, meine Damen und Herren, wenn das dann ein Dihydropyrrol ist? Ein Tetrahydropyrrol. Dieses Tetrahydropyrrol hat auch noch einen eigenen Namen, das ist nämlich ein Pyrrolidin. Ein Pyrrolidin, Tetrahydropyrrol, das ist ein Dihydropyrrol, das auch als Pyrrolin bezeichnet wird. Und während das ein gesättigter Heterozyklus ist, meine Damen und Herren, das ist ein gesättigter Heterozyklus, keine Doppelbindung, das ist ein aromatischer Heterozyklus und das ist ein ungesättigter Heterozyklus. Ich will an der Stelle festhalten, meine Damen und Herren, dass es ganz wesentlich ist, dass Sie sich im Laufe der nächsten Wochen und Monate insbesondere mit den Heterozyklen auseinandersetzen müssen. Sie müssen ganz viele Heterozyklen kennen. Und die Frage ist jetzt, warum muss man das? Das hat damit zu tun, meine Damen und Herren, dass Heterozyklen in ganz vielen Arzneistoffen zu finden sind, die heute im Arzneischatz zu finden sind. Die Chemie der Arzneistoffe kann nur verstanden werden unter dem Gesichtspunkt, dass viele Arzneistoffe aus Heterozyklen aufgebaut sind. Es gibt nahezu in jeder Wirkstoffklasse solche Vertreter, die über einen Heterozyklus verfügen und deshalb ist die Kenntnis über die Heterozyklen ein ganz wichtiger Punkt, den wir an der Stelle festhalten wollen. Wir kommen zur nächsten Abbildung, meine Damen und Herren, und wir machen jetzt hier Als nächstes eine kurze Besprechung, meine Damen und Herren, der Alkane. Alkane, erste Aussage, sind aus pharmazeutischer Sicht, wenn man den Blick wirft auf die Arzneistoffe, eher unbedeutend. Alkane als Arzneistoffe spielen de facto keine Rolle. Trotzdem müssen wir uns mit der Chemie der Alkane ein klein wenig auseinandersetzen. Und ich will einige Aspekte der Eigenschaften der Alkane hervorheben. Und ich beginne zunächst einmal mit den Eigenschaften. Zunächst einmal der Hinweis, dass Alkane die allgemeine Summenformel haben, CnH2n+2. Ich möchte Sie noch einmal ermuntern und motivieren, sich mit den Summenformeln der Alkane, Alkene und Alkine, auch der zyklischen Vertreter, auseinanderzusetzen. Wir haben das Methan bereits kennengelernt als einfachsten Vertreter der Alkane. Der nächste Vertreter wäre dann das Ethan. Dann kommt das Propan, N-Propan, das Butan und so weiter. Und wir halten fest, dass eine solche Reihe übrigens auch als homologe Reihe bezeichnet wird. Methan, Ethan, Propan, Butan unterscheiden sich nur durch einen Baustein, der hinzukommt, und das ist eine Methylengruppe. In diesem Fall homologe Reihe. Diese Moleküle zeichnen sich dadurch aus, dass sie unter Normalbedingungen gasförmig sind und, was mir ganz wichtig ist an der Stelle, sie zeichnen sich durch lipophile Eigenschaften aus. Sie sind fettlöslich, sie sind lösbar in lipophilen Lösemitteln, sie sind aber nicht hydrophil. Kohlenwasserstoff vom Typ der Alkane sind lipophil und nicht hydrophil. Die Reaktivität, meine Damen und Herren, die chemische Reaktivität der Alkane ist insgesamt gesehen eher gering. Wir haben keine funktionellen Gruppen im klassischen Sinne, an denen chemische Reaktionen ablaufen können. Wir haben keine Carbonylgruppe oder eine OH-Gruppe oder eine Aminfunktion oder was immer auch, wo chemische Reaktionen stattfinden könnten. Das heißt, Alkane gelten chemisch insgesamt gesehen als wenig reaktionsfreudig. Und das bleibt an der Stelle auch festzuhalten. Ich möchte Sie bitten, dass Sie sich selbst im Eigenstudium auch vertraut machen mit den Eigenschaften der Alkane. Da kann man viel nachlesen. Auch mit der Frage der Stereochemie der Alkane. Ich mache hier einen Link hinüber zu Professor Stark, Stereochemie. Schauen Sie sich an, welche Konformäre bei den Alkanen eine Rolle spielen. Heute, meine Damen und Herren, wollen wir uns ein bisschen auseinandersetzen mit der Frage, wie Alkane gewonnen werden können, wie sie dargestellt werden können. Und ich frage Sie da mal gleich einfach ins Publikum, Alkane, wie kann man die am leichtesten herstellen oder typischerweise? Aus welchem Rohstoff werden sie gewonnen? Bitte? Erdöl, ganz genau. Und durch fraktionierte Destillation beispielsweise von Erdöl kann man Alkane herstellen. Welches Alkan oder welche Alkane spielen hier in besonderer Art und Weise eine Rolle, wenn es um Treibstoffe geht? Ist das das Methan oder das Ethan? Bitte? Oktan, genau. Nun, wir machen hier keine Treibstoffvorlesung, deshalb ist das auch für uns nicht das Allerwichtigste. Trotzdem ist es wichtig zu wissen, dass wir Alkane aus Erdöl gewinnen können, durch fraktionierte Destillation beispielsweise. Aber es gibt auch chemische Synthesen, mit Hilfe derer Alkane zugänglich gemacht werden können. Und ich möchte Ihnen an dieser Stelle eine Reaktion vorstellen, die immer wieder auch Gegenstand von Fragen im ersten Abschnitt der pharmazeutischen Prüfung ist. Wenn Sie so wollen, die erste wichtige Namensreaktion, die wir im Rahmen dieser Vorlesung kennenlernen, und das ist die sogenannte Kolbe-Elektrolyse-Darstellung von Alkanen, das Kolbe-Elektrolyse-Verfahren zur Darstellung von Alkanen. Und ungeachtet dessen, dass ich sicher bin, dass Sie diese Reaktion selbst kaum anwenden werden, ja? Ich kann mir nicht vorstellen, dass einer von Ihnen das irgendwann machen wird, ist diese Reaktion didaktisch nicht ganz uninteressant, weil Sie sozusagen Ihr Wissen, das Sie schon haben, sozusagen einsetzt, um zu verstehen, wie es hier zur Bildung von Alkanen kommt. Ausgangspunkt, meine Damen und Herren, Ausgangspunkt. Bei dieser Kolbe-Elektrolyse-Synthese von Alkanen sind Carbonsäuren. Carbonsäuren kennen wir bereits. Wir haben als einfachsten Vertreter oder als einfachen Vertreter die Essigsäure bereits kennengelernt. Die allgemeine Schreibweise dieser Carbonsäuren wäre RCO2H, wie ich das hier auf die Tafel schreibe. Man könnte aber auch schreiben RCOOH. Man könnte es aber auch so an die Tafel schreiben, wie ich das jetzt mache, indem ich nämlich ganz klar die funktionelle Gruppe sichtbar mache, nämlich die Carboxylgruppe. Und diese Carbonsäuren, meine Damen und Herren, stellen einbasige Säuren dar. Das heißt, im Brønsted'schen Sinne sind sie in der Lage, ein Proton auf eine Base zu übertragen. Und deshalb gibt es ein Gleichgewicht. Zwischen einer Carbonsäure und dem Carboxylat-Anion. Und dieses Carboxylat-Anion sieht so aus, das ist typisch für Carbonsäuren. Brønsted-Säure, Brønsted-Base, korrespondierende Base ist das Carboxylat der Carbonsäure. Und diese Carboxylat-Anionen, meine Damen und Herren, sind die Edukte bei der Kolbe-Elektrolyse-Synthese von Alkanen. Bei diesem Verfahren, meine Damen und Herren, handelt es sich um ein elektrochemisches Verfahren. Ein elektrochemisches Verfahren, bei der durch anodische Oxidation aus den Carboxylat-Anionen, die Struktur haben Sie hier, das entspricht dieser Struktur an der Tafel. Zunächst Oxidation, anodische Oxidation, ein Elektron verlieren, wodurch es zunächst, meine Damen und Herren, zur Bildung dieses Radikals kommt, welches dann CO2, Kohlendioxid, abspaltet. Daraus resultiert ein Alkylradikal. Und diese Alkylradikale sind sehr reaktiv. Und im Sinne der Rekombination von zwei Alkylradikalen entsteht ein Alkan. Meine Damen und Herren, wenn wir als Ausgangssäure Essigsäure einsetzen, wo ist die Britta? Britta, sie ist da oben. Essigsäure, ja? Welches Alkan erwarten wir dann? Nachdenken. Ich habe es gehört, von mehreren Seiten Ethan entsteht. Ja, wir dürfen nicht außer Acht lassen, meine Damen und Herren, dass hier ein Kohlenstoffäquivalent verlieren durch Abspaltung von CO2, nicht? Essigsäure, C2, eines geht verloren, ja? Methylradikale kombinieren und Ethan entsteht. Nächste Frage, meine Damen und Herren, an der Stelle. Nur damit wir das einmal, uns noch einmal vor Augen führen. Wenn ich von einer Säure ausgehe und damit von einem Carboxylat-Anion, erwarte ich nur ein Alkan, logischerweise. Ja? Wie viele Alkantypen erwarte ich, wenn ich von zwei Carboxylat-Anion-Typen ausgehe? 3. Ganz genau. Hausaufgabe, meine Damen und Herren. Machen Sie zu Hause am Papier eine Kolbe-Elektrolyse-Synthese, und zwar ausgehend von Propionsäure und Essigsäure. Schauen Sie, welche Alkane dabei entstehen. Nächste Hausaufgabe, meine Damen und Herren, Sie sehen, Sie werden hier gefordert, ja, aber wir können nicht alles in der Vorlesung besprechen, wäre auch langweilig. Die Wurzsynthese, meine Damen und Herren, zur Darstellung von Alkanen, die lege ich in Ihre Hände. Und ich verlasse mich auf Sie, dass Sie sich diese Reaktion auch wirklich ansehen. Und überhaupt auch die Eigenschaften der Alkane. Ja? Das ist was fürs Wochenende. Ja? Wenn wir uns längerkettige Alkane ansehen, und ich tue das hier jetzt am Beispiel von N-Hexan. Hier steht Hexan. Ganz korrekt müsste man noch ein kleines N hinschreiben, N-Hexan. Das bedeutet nämlich immer, wenn das N vorne steht, was? Eine gerade Kette. Unverzweigte lange Kette. N-Butan heißt Kette, unverzweigt. N-Hexan heißt eine Kette von 6 Zeratomen. Ist das nicht herrlich, ja? Eine kleine Stärkung, meine Damen und Herren. Möchte noch jemand einen Kaffee haben? Ja.
Espresso, ja.
Nix? Dankeschön. Ich zahle dann später, ja? N-Hexan heißt, meine Damen und Herren, eine Kette bestehend aus 6 Zeratomen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lineare Anordnung. Unverzweigt. Aber es gibt natürlich die Möglichkeit bei diesem N-Hexan, dass wir sogenannte isomere Hexane formulieren und zeichnen können. Dieses 2-Methylpentan, meine Damen und Herren, 2 deshalb, weil wir fangen hier an zu zählen, 1, 2, deshalb 2-Methylpentan, Pentan deshalb, weil wir 1, 2, 3, 4, 5 Zeratom in der längsten Kette haben. Das ist auch ein Hexan, ein isomeres Hexan, hat dieselbe Summenformel wie das N-Hexan, aber eine ganz andere Struktur. Wir sprechen von isomeren Verbindungen, das werden Sie bei Professor Stark noch ausführlich besprechen, stereochemische Aspekte, aber mir ist es schon wichtig, an der Stelle darauf hinzuweisen, dass Hexan nicht gleich Hexan ist. Beim Methan ist es eindeutig, beim Ethan auch, ja? Aber beim Hexan eben nicht. Da gibt es mehrere isomere Formen und Sie sehen hier das 2-Methylpentan oder das 2,2-Dimethylbutan oder das 2,3-Dimethylbutan und das sind wichtige Aspekte, die wir hier an dieser Stelle nicht außer Acht lassen wollen. Wir haben hier Kohlenstoffe, die sind wie hybridisiert, meine Damen und Herren? Ja? SP3, ganz genau, Bindungswinkel 109 Grad. So. Gut, diesen Sachverhalt nehmen wir jetzt einmal mit. Und jetzt gehen wir auf das Cyclopropan, meine Damen und Herren. Und das Cyclopropan, meine Damen und Herren, ist ein Zyklus, ist ein Alizyklus, kein Heterozyklus, ein Alizyklus aus 3 Zeratomen. Jetzt habe ich Ihren Namen ein bisschen vergessen, das ist die Anne. Anne, wenn Sie sich dieses Cyclopropan ansehen, was fällt da auf, abgesehen davon, dass es ein Zyklus ist? Berücksichtigen Sie ja mal die Bindungswinkel oder die Winkelsumme im Dreieck. Wie sieht es aus mit der Hybridisierung? Ich nehme mal einen Schluck Kaffee, während Sie nachdenken. Hybridisierung ist? Hat sich nicht geändert. Egal, ob das ein Alizyklus ist oder ein ringoffenes Molekül, Alkane, Hybridisierung hat sich nicht geändert. Es ist nach wie vor SP3 hybridisiert. Aber, meine Damen und Herren, wir haben hier, welche Winkel? 60 Grad. 60 Grad. Ich meine, das müssen wir schon im Auge behalten. Nicht mehr 109 Grad. Nicht mehr 109 Grad. Das heißt, wir beobachten hier was? eine starke Ringspannung, meine Damen und Herren. Beim Cyclopropan, Dreiring, beobachten wir drei SP3-hybridisierte C-Atome, die diesen Ring bilden, die aber unter einem dieser Ring steht unter ganz starker Spannung, aufgrund der Abweichung hier von der normalen Grundregel 4 mal 109 Grad. Ringspannung, meine Damen und Herren, zeichnet das Cyclopropan aus. Sie lesen selber nach zu dieser Ringspannung, wie die auch anders noch bezeichnet werden könnte. Ja? Gibt einen schönen Namen für diese Ringspannung. Ich will nur so viel sagen, dass der Ring unter Spannung steht. Und das haben wir auch noch, meine Damen und Herren, wenn wir beim Cyclobutan sind. Auch da gibt es noch eine Spannung. Auch beim Pentan gibt es eine Spannung. Die Spannung hört sich erst dann auf, wenn wir beim Cyclohexan sind. Warum das so ist, werden wir gleich besprechen. Ich will nur anhand dieser Abbildung noch einmal deutlich machen, dass bei diesem Cyclopropan natürlich jeweils zwei sp3-Hybridorbitale miteinander überlappen, um diese Kohlenstoffbindungen auszubilden. Aus der Sicht der medizinischen Chemie bleibt festzuhalten, meine Damen und Herren, dass Cyclopropanringe gar nicht so ganz selten sind. Es gibt eine Reihe von Arzneistoffen, die durch die Anwesenheit eines Cyclopropanringes imponieren, wobei meist dann dieser Substituent in den Arzneistoffen zu finden ist, den wir als Cyclopropylrest bezeichnen. Ja? Das heißt, wir haben hier diesen Dreiring, der an einer bestimmten Stelle im Molekül angebunden ist. Cyclopropylreste finden sich relativ häufig auch in Arzneistoffen und wir werden das später sicherlich an dem einen oder anderen konkreten Beispiel sehen. Es ist überhaupt keine Frage, meine Damen und Herren, dass der Cyclopropanring eben gebaut ist. Geht gar nicht anders. Ja? Wenn wir uns das Cyclobutan ansehen, das ist der nächste Allezyklus, ja? Ein C4-Cyclobutan, dann fällt auf, dass wir drei Kohlenstoffe in einer Ebene haben und ein Kohlenstoff, der ragt aus der Ebene der drei übrigen C-Atome raus. Warum ist das so, meine Damen und Herren? Was wird dadurch abgebaut durch diese Konformation? Die Ringspannung. Das heißt, die Konformation vom Cyclobutan ergibt sich daraus, dass hier mit dieser Anordnung sozusagen die Ringspannung aus diesem System rausgenommen wird. Und eine ähnliche Situation haben wir auch beim Cyclopentan, wo wir ebenfalls ein C-Atom aus der Ebene von vier weiteren C-Atomen rausragen haben. Cyclobutan, Cyclopentan, meine Damen und Herren, sind nicht unbedeutend. Das Cyclobutan-System finden wir eher selten in Arzneistoffen, das Cyclopentan-System allerdings schon viel häufiger. Wer weiß, wie das Cyclohexan vorliegt, meine Damen und Herren, vielleicht noch aus dem Gymnasium oder aus sonstigen Quellen? Eine Sesselkonformation, ganz genau. Eine Sesselkonformation. Ja, Sie haben das sogar hier. Geben Sie das einmal durch. Das finde ich gut, ja. Gehört Ihnen das? Ja, meine Damen und Herren, das hier. Also wir machen jetzt hier keine Schleichwerbung, deshalb werden die Logos überdeckt. Ja. Oder kann man auch ruhig sagen, ist die... Diese Lineale, meine Damen und Herren, die sind durchaus nützlich, weil Sie hier sehen, die wichtigsten 5 und 6 Ringe abgebildet. Und was hier sehr schön zu sehen ist, dass das Cyclohexan als Sessel sozusagen seine wichtigste Konformation hat, weil da die geringste Spannung drinnen ist. Und die Bedeutung dieses Sessels erkennen Sie daran, dass in diesen Formellinealen der Sessel Cyclohexan abgebildet ist. Ich darf das wieder zurückgeben. Und werde vielleicht an der Stelle einmal das Zyklohexan an die Tafel malen. Und einmal festhalten, meine Damen und Herren. Dass bei einer solchen Konformation des Zyklohexans die Ringspannung de facto aufgehoben ist, SP3 hybridisierte Kohlenstoffatome mit Bindungswinkeln von 4 mal 109 Grad. Erlauben Sie mir an der Stelle unter Berücksichtigung der Sesselkonformation des Zyklohexans darauf hinzuweisen, dass wir hier natürlich ganz spezielle stereochemische Aspekte zu berücksichtigen haben, die wie folgt zu charakterisieren sind. Dieser Wasserstoff hier, meine Damen und Herren, ist äquatorial angeordnet. Ich mache das jetzt einmal mit EQ. Und dieser Wasserstoff hier, meine Damen und Herren, ist axial angeordnet. Genauso ist dieser Wasserstoff hier äquatorial angeordnet und dieser Wasserstoff hier ist axial angeordnet. Sie können das für alle übrigen Kohlenstoffatome bzw. Methylengruppen in ähnlicher Art und Weise festlegen. Das ist deshalb bedeutsam, meine Damen und Herren, weil wir später sehen werden, dass diese Zuordnung axial-äquatorial natürlich wichtig ist, wenn es um die Beschreibung von Molekülen geht, die über ein Zyklohexan-Ringsystem verfügen. Ich will jetzt an dieser Stelle nicht mehr über die Alkane sagen, sondern komme jetzt gleich zum nächsten Thema und das sind die Alkene. Allgemeine Summenformel CnH2n. Alkene sind ungesättigte Kohlenwasserstoffe, weil sie eben zumindest über eine CC-Doppelbindung verfügen. Sehr oft werden diese Alkene auch als Olefine bezeichnet. Und wir haben bei den Alkanen festgehalten, dass sie chemisch inert sind, wenig reaktionsfreudig. Sie verfügen über keine funktionelle Gruppe. Das ist bei den Alkanen schon anders, weil wir bei den Alkenen ja eine CC-Doppelbindung haben. Und was können wir hier festhalten, meine Damen und Herren? Alkene ganz allgemein neigen zu Additionsreaktionen. Man kann etwas an die CC-Doppelbindung addieren. Und gleichzeitig sehen wir sehr oft, dass aus einzelnen Alkenen durch Polymerisation Polymere entstehen. Lassen Sie mich dazu gleich einige allgemeine Aspekte beleuchten. Dieses Molekül, das Sie hier sehen, dieser Rest ist der sogenannte Vinylrest. Das heißt, wir können dieses Molekül auffassen als Vinylbenzen. Weiß jemand zufällig den Trivialnamen von Vinylbenzen? Ja, wer war das mit dem Styrol? Styrol oder ja, oder Styren. Und da gibt es ein Polymer und das ist das Polystyrol, ganz genau. Polystyrol ist ein Polymer aus dem Vinylbenzen. Schauen Sie sich ruhig einmal die Struktur vom Polyvinylstyrol an, meine Damen und Herren. Ja? Wichtiger Punkt. So, das zum Thema Polymerisation, ein schönes Beispiel. Vinylbenzen, das Monomer. Wir haben eine CC-Doppelbindung. Und daraus lassen sich Polymere herstellen. Additionsreaktionen, meine Damen und Herren. Und da will ich Ihnen was nahebringen, was später noch im Detail zu beleuchten ist. Die CC-Doppelbindung lädt zu Additionsreaktionen ein. Und da gibt es eine Reaktion oder einen allgemeinen Reaktionstyp, der für Sie von besonderer Bedeutung ist. Und das ist die elektrophile Addition an die CC-Mehrfachbindung. Und die verläuft nach einem allgemeinen Prinzip. Erstens wird bei einer elektrophilen Addition an die CC-Doppelbindung zunächst ein Elektrophil addiert an die CC-Doppelbindung. Und ein wichtiges Elektrophil stellt das Proton dar. Das Proton ist ein Elektrophil, das sich dieser CC-Doppelbindung nähert. Und es entsteht bei dieser Addition an die CC-Doppelbindung zunächst durch Addition des Protons, des Elektrophils, ein Kation. Und dieses Kation, meine Damen und Herren, wird dann durch ein Nukleophil abgefangen sozusagen und wir haben dann als Additionsprodukt dieser elektrophilen Addition, die in zwei Stufen verläuft, diese Produkte. Wir haben zwei Schritte. A, die Addition des Elektrophils, in diesem Fall des Protons. Das ist der langsame, geschwindigkeitsbestimmende Schritt. Und dann einen schnellen Reaktionsschritt, Addition eines Nukleophils und der Bildung der Produkte. Also, meine Damen und Herren, Alkene imponieren durch eine deutlich höhere Reaktivität als Alkane. Zwei Reaktionen sind wichtig. Additionsreaktionen. Schönes Beispiel ist die elektrophile Additionsreaktion an die CC-Doppelbindung, aber auch Polymerisation. Beispiel die Darstellung des Kunststoffes Polyvinylstyrol oder Polyvinylstyren aus dem Vinylstyren oder Styrol. Ein Aspekt, meine Damen und Herren, den wir ja auch schon angesprochen haben in dieser Vorlesung, ist das Thema, dass die CC-Doppelbindung nicht frei drehbar ist. Nicht frei drehbar ist. Und das hat stereochemische Implikationen, meine Damen und Herren. Und die will ich an dieser Stelle kurz aufzeigen und erhellen. Zunächst einmal wollen wir festhalten, dass wir wie bei den Alkanen, auch bei den Alkenen sogenannte isomere Formen bzw. Moleküle kennen. Und ich will das hier zeigen, beispielsweise an 1-Hexen mit der Summenformel C6H12, das ist das 1-Hexen. 1 deshalb, weil die Doppelbindung hier zwischen 1 und 2 liegt. Die Doppelbindung bei einem Hexen muss aber nicht zwischen 1 und 2 liegen, sondern sie kann auch zwischen 2 und 3 liegen. Und das sehen wir hier beim 2-Hexen dieser Struktur und beim 2-Hexen dieser Struktur. Das ist ein 2-Hexen und das ist ein 2-Hexen. Die Doppelbindung zwischen C2 und C3, zwischen C2 und C3. Trotzdem sind diese Moleküle nicht identisch. Sie unterscheiden sich in ihren physikochemischen Eigenschaften. Ja, sie unterscheiden sich in ihren physikochemischen Eigenschaften. Obwohl es zwei Hexene sind, wo die Doppelbindung zwischen C2 und C3 liegt. Dieses Hexen, das wir hier sehen, meine Damen und Herren, wurde, muss ich korrekterweise sagen, und deshalb ist das auch in Klammer gesetzt hier unten, früher als Cis-2-Hexen bezeichnet, was zum Ausdruck bringt, dass die zwei großen Reste an dieser CC-Doppelbindung auf dieselbe Seite der CC-Doppelbindung weisen. Nicht? Der Methylrest und der 1,2,3-Propylrest sind auf derselben Seite der CC-Doppelbindung. Hier auf dieser Seite sind jeweils, was finden wir hier? Wasserstoffatome. Wenn wir uns das ansehen beim zwei Hexen, das hier auf der rechten Seite ist, dann wurde dieses Molekül mit dieser Struktur früher als Trans-2-Hexen bezeichnet, weil die beiden Reste, die am größten sind, im Vergleich zum Wasserstoff, nicht auf dieselbe Seite der CC-Doppelbindung weisen. Die Methylgruppe zeigt hier nach unten, der Propylrest nach oben. Das war die alte Nomenklatur der Alkene. Cis-Trans-Isomerie, haben wir gesagt. Cis-Trans-Isomerie. Das ist eine alte Möglichkeit, die nicht mehr gebräuchlich ist, zur Beschreibung von Alkenen. Heute bedienen wir uns der sogenannten Z- und E-Nomenklaturen. Z heißt zusammen. Zusammen heißt, die Substituenten, die am wichtigsten sind, sprich die am größten sind, Methylpropyl im Vergleich zu den beiden Wasserstoffen, sind auf derselben Seite der CC-Doppelbindung. Bei der E-Konfiguration haben wir die auf den unterschiedlichen Seiten der CC-Doppelbindung. E steht für entgegengesetzt. Das ist ein E-konfiguriertes 2-Hexen. Das ist ein Z-konfiguriertes 2-Hexen. Das, meine Damen und Herren, sind zwei wichtige Stereoisomere des 2-Hexens. Und jetzt möchte ich Sie bitten, dass Sie zwei Dinge mitnehmen, die an der Stelle wichtig sind, und durch weitere Besprechung der Stereochemie wird das immer deutlicher vertieft werden. Und wir wollen festhalten, meine Damen und Herren, dass zwei Stereoisomere eines Moleküls, die sich wie Bild- und Spiegelbild verhalten, linke und rechte Hand, wie Bild- und Spiegelbild, werden als Enantiomere bezeichnet. Stereoisomere eines Moleküls, die sich wie Bild- und Spiegelbild verhalten, werden als Enantiomere bezeichnet. Zwei Stereoisomere eines Moleküls, die sich nicht wie Bild- und Spiegelbild verhalten, werden als Diastereomere bezeichnet. Und somit sind das E- und das Z-konfigurierte 2-Hexen Enantiomere oder Diastereomere? Diastereomere, ganz genau. Aspekte, die in der Stereochemie-Vorlesung von Herrn Stark sicherlich noch ausführlich auch besprochen werden, aber das brauchen wir an der Stelle der guten Ordnung halber, damit wir das mitnehmen. Diastereomere. Zum Schluss, meine Damen und Herren, oder fast zum Schluss, eine Abbildung, die mir wichtig ist. Die uns zeigt, dass Alkane, dass CC-Doppelbindungen übergeführt werden können in CC-Einfachbindungen. Und ein Prinzip, das hier eine ganz entscheidende Rolle spielt, ist die sogenannte katalytische Hydrierung. Katalytische Hydrierung, meine Damen und Herren, heißt, dass mit Hilfe von elementarem Wasserstoff unter Beteiligung eines Katalysators, und das ist typischerweise ein Edelmetall, in diesem Fall Platin, aus Alkenen Alkane generiert werden können. Und was Sie hier sehen, ist auch sehr schön, nämlich, dass aus 1-Buten, aus dem Z2-Buten, aus dem E2-Buten jeweils das N-Butan durch katalytische Hydrierung entsteht. Man kann also Alkene in Alkane überführen. Meine Bitte an Sie ist, dass Sie sich mit der katalytischen Hydrierung auch ein bisschen auseinandersetzen durch Eigenstudium. Dabei ein wenig auch die Frage aufwerfen, wie verläuft die Reaktion im Detail? Welche Katalysatoren werden außer Platin eingesetzt? Hat jemand eine Vorstellung? Ja, Nickel wird auch eingesetzt, völlig richtig. Ja, Margarine herstellen. Nickel und Blei. Palladium, meine Damen und Herren. Ja. Beantworten Sie auch die Frage, warum hier auch Kohlenstoff eine Rolle spielt. Ja. Sehr oft sieht man als Katalysator C/Platin oder Palladium. Ja, welche Rolle spielt hier Kohlenstoff? Und wie kann man die Aktivität des Katalysators steuern, um, ich sage mal, geordnete Reaktionen zu ermöglichen? Das heißt, das Thema katalytische Hydrierung ist eine Hausaufgabe, meine Damen und Herren. Ja? Nachlesen, Studium, Freude aufkommen lassen. Ja? Am Wochenende vor dem Frühstück 2 Stunden OC. Ja? Zum Schluss, meine Damen und Herren, nur mehr ein klein wenig Bilder schauen. Bilder schauen, das heißt, ich will Ihnen mit dieser Abbildung zunächst einmal zeigen, dass es natürlich Moleküle gibt, die mehr als eine CC-Doppelbindung aufweisen. Und die Frage dann der Anordnung dieser CC-Doppelbindung ist nicht unwichtig. Das hier, meine Damen und Herren, ist ein Pentadien. Und dieses Pentadien ist ein sogenanntes konjugiertes Dien, das dadurch imponiert, dass wir hier haben eine Abfolge von Doppelbindung, Einfachbindung. Das ist ein konjugiertes Dien. Wir haben also ein konjugiertes System von Pi-Elektronen, welches dieses Dien auszeichnet. Dieses Dien, das wir hier sehen, das 1,4-Pentadien, ist ein sogenanntes isoliertes Dien. Hier gibt es keine Interaktion zwischen den einzelnen Doppelbindungen, weil wir hier 2 Einfachbindungen zwischen diesen Doppelbindungen haben und damit haben wir hier kein konjugiertes System, wie wir das beim 1,4-Pentadien haben. Nun, die nächste Abbildung, meine Damen und Herren, und das ist dann heute wirklich meine abschließende Abbildung, zeigt Ihnen wichtige Moleküle, die pharmazeutisch von größter Relevanz sind. Das ist das Beta-Carotin, meine Damen und Herren. Und dieses Beta-Carotin imponiert insbesondere durch ein langes System von konjugierten Doppelbindungen, was dann was auch prägt von diesem Carotin? Die Farbe. Beta-Carotin ist wie gefärbt? Orangefarben, ganz genau. Dieses Beta-Carotin, meine Damen und Herren, ist die Vorstufe für ein fettlösliches Vitamin, für ein lipophiles Vitamin, und zwar für das Vitamin A. Wenn man sich die Struktur von Beta-Carotin ansieht, meine Damen und Herren, dann fällt auf, dass das Beta-Carotin sozusagen ein doppeltes Vitamin A ist. Durch Spaltung erhalten wir das Vitamin A, dessen Struktur Sie hier sehen. Es ist überhaupt keine Frage, meine Damen und Herren, dass eine ausreichende Vitamin D-Versorgung, eine Vitamin A-Versorgung und auch die Versorgung mit anderen Vitaminen von essentieller Bedeutung für die Gesundheit der Menschen ist. Eine Unterversorgung in der westlichen Hemisphäre an Vitaminen wird eher selten beobachtet. Und manchmal, meine Damen und Herren, kann man auch zu viel des Guten tun. Das ist mein abschließender Satz zum Thema Beta-Carotin. Meine Damen und Herren, es gab eine Zeit, da waren die Menschen der Auffassung, dass besonders das Beta-Carotin eine besondere Schutzwirkung hat. Und dann hat man sich überlegt, na gut, wenn das wirklich so ist, dann schauen wir uns das einmal genau an. Und dann ist eine Studie gemacht worden, wo die eine Gruppe von Menschen tagtäglich zur normalen Ernährung Add-on Beta-Carotin bekommen hat. Die Währunggruppe, sagt man. Und eine andere Gruppe hat nichts bekommen. Kein Beta-Carotin Add-on. Und das waren nicht nur 50 Männer und Frauen, die hier in dieser Studie aufgenommen waren, sondern Tausende. Und dann hat man sich angesehen, den Gesundheitszustand dieser Menschen. Über Wochen, Monate und Jahre. Und dann, nach Jahren, meine Damen und Herren, musste diese Studie ganz rasch aus ethischen Gründen abgebrochen werden. Weil sich nämlich gezeigt hat, und da frage ich Sie, meine Damen und Herren, was glauben Sie? Wer hat profitiert und wer hat nicht profitiert? Die Beta-Carotin-Gruppe oder, bitte? Oder die Nicht-Beta-Carotin-Gruppe? Die Nicht-Beta-Carotin-Gruppe. Es hat sich nämlich gezeigt, dass anders als in der Arbeitshypothese formuliert, dass Beta-Carotin nicht ein Schutz ist vor Tumorerkrankungen, sondern, und jetzt kommt die entscheidende Botschaft, bei Rauchern, die Carotin in hohen Dosen zu sich genommen haben, ein vermehrtes Auftreten von Lungenkrebs zu erkennen war. Und deshalb gilt auch heute noch, dass bei Rauchern die Zufuhr von Beta-Carotin streng zu limitieren ist. Ansonsten setzen sie sich der Gefahr aus, durch eine übermäßige Zufuhr von Beta-Carotin ein höheres Risiko für Lungenkrebs einzuhandeln. Meine Damen und Herren, ich möchte an dieser Stelle enden mit dem Hinweis, nehmen Sie das Eigenstudium ernst und wahr. Wir haben in dieser Woche unsere Arbeitseinheit ordnungsgemäß absolviert. Sie haben mit großem Engagement mitgemacht. Wir sehen uns am nächsten Mittwoch wieder in diesem Hörsaal. Vielen Dank.